Ich habe mir gedacht, ich habe schon länger nicht mehr gemalt bei der Predigt. Da musst du doch mal wieder kommen. Moin und herzlich willkommen an dieser Stelle. Im Dezember nehme ich mir nichts vor. Im Dezember mache ich keine zusätzlichen Termine aus. Es ist einfach zu viel. Zu viele Weihnachtsfeiern. Zu viele Weihnachtsmärkte. Zu viele Dienste, zu viel Geschenkvorbereitung, zu viel rund um die Familie, zu viel, einfach zu viel. Kennt ihr das so oder ist es sogar vielleicht fast ein Zitat von euch, was ihr manchmal sagt? Der Dezember hat angefangen und es ist soweit, das Jahr geht zu Ende, ist gar nicht mehr so lang. Aber vorher ist noch die Advents- und Weihnachtszeit. Heute ist der erste Advent. Wer es noch nicht bemerkt hat, hier ist unser Adventskranz auf dem Kamin. Ihr könnt es nicht mehr sehen, wegen dem Board. Aber das erste Lichtlein brennt. Für manche ist die Adventszeit, die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Für andere die stressigste Zeit des Jahres. Wie sieht es denn bei euch aus? Wenn wir mal das mit Melden machen, wer würde sagen, es ist eher die schönste Zeit des Jahres? Ja, so ein paar. Wer würde eher sagen, es ist die stressigste Zeit des Jahres? Fast gleich viel. Wer würde beides sagen? Da sind auch noch einige. Es ist eine echt volle Zeit. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, Weihnachtsmärkte. Ich meine, als guter Deutscher muss man mindestens 3 besucht haben. Und als Franke mit euren Christkindlmärkten müsst ihr wahrscheinlich 4 besucht haben. Ich weiß gar nicht, es gibt mehr als einen, oder? Ja, okay. Oder dann fängt es an, es gibt eine Weihnachtsfeier vom Job. Da muss man ja hin. Es gibt eine Weihnachtsfeier vom Sportverein. Auch da muss man ja irgendwie hin. Dann gibt es eine Weihnachtsfeier vom Musikverein und da sollte man eigentlich auch schon hingehen. Dann gibt es eine Weihnachtsfeier vom Dorf und da sollte man sich ja blicken lassen. Dann gibt es eine Weihnachtsfeier von der Feuerwehr und irgendwie ist man da ja auch eingebunden. Und wenn man Kinder hat, dann multipliziert sich das Ganze auch noch. Und alle wollen, dass man mithilft und dass man mitarbeitet. Und die Gemeinde und die Kirche kommt auch noch obendrauf. Und dann kommt die Planung der Weihnachtstage. Wann fährt wer zu welchen Großeltern? Und wie lange bleibt man da? Bei meiner Familie wurde es noch schlimmer, weil ich habe 2 große Schwestern und wir sind alle in Deutschland und über Deutschland hinaus ins Ausland weit verzogen. Und an Weihnachten kamen dann alle wieder zurück. Und da musste auch genau alles passen, dass alle jeden sehen können und treffen können. Und da muss man noch dahin fahren und dann noch schnell. Ich glaube, meine Eltern sind froh, dass es nicht mehr ganz so stressig jetzt ist. Und außerdem dann der Tag an sich. Der 24. selbst, der muss ja so perfekt wie möglich sein. Also mit Festessen, mit Deko, mit allem, was dazugehört. Und dann die Geschenksuche. Wem man alles was schenken muss. Weil das wird ja selbst dann stressig, wenn man gegenüber hat, was sagt, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Weil dann ist die Frage, wie viel nichts denn? Und was dann doch? Weil das muss man ja je nach Person dann doch überlegen. Wenn ich es so beschreibe und zusammenfasse, was seht ihr dann vor eurem inneren Auge? Wie fühlt ihr euch dabei? Fängt da so gleich das Herz an zu klopfen und man fühlt so ein bisschen den Stress, der dann hochkommt? Fühlt man sich so ein bisschen vernebelt an, so, oh, das ist schon bald, aber ich habe keinen Plan? Fühlt man sich gehetzt? Fühlt es sich an wie so eine Menschenmasse auf so einem überfüllten Weihnachtsmarkt, wo man kaum durchkommt und man kann es nicht ganz greifen? Was ist uns denn wichtig? Erstmal das Ich. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle egoistisch sind. Wobei, wenn ich mich und mein Leben angucke, fällt mir doch schon immer wieder auf, dass es auch ein großes Thema ist, aber es ist nicht heute das Thema. Das machen wir irgendwann anders. Nee, was ich meine, ist, dass die Gedanken, die einem hier in den Kopf schießen, damit zu tun haben. Nämlich, ich muss das doch machen, ich muss doch noch dahin, ich muss noch das besorgen, ich muss noch dies und das und dann, ich will das doch noch fertig kriegen, ich will noch dies machen, ich will noch das machen, ich will doch allen gerecht werden. Dann, ich kann nicht. Ich kann doch nicht auch noch das machen, ich kann doch nicht das vergessen. Und das gleiche hiermit darf. Ich darf das doch nicht vergessen, darf das nicht weglassen. Das ist, was uns beschäftigt, was uns lähmt. Vielleicht würden wir gerne ganz andere Sachen machen, aber irgendwie ist es dann doch der Mittelpunkt, der da ist. Und es ist irgendwie dann alles, was wir noch sehen können. All die Pflichten, Stress, Aufgaben, Termine, Wünsche, all das, was wir erfüllen müssen, was wir erfüllen wollen, können, dürfen. Und ich meine, vieles davon ist ja nicht schlecht, was alles um diesen Weihnachtstrubel drumherum ist, weil es sind ja viele schöne Sachen dabei. Und die schönsten Momente davon kann man ja auch echt gut genießen in dieser Zeit. Die haben ja einen Sinn und Zweck oft. Und ich kann und will keinerlei Weihnachtstradition irgendwie absprechen. Aber zum Problem wird's, wenn es zu wichtig wird. Wenn es alles ist, woran wir noch denken können, wenn es uns dieses ganze Drumherum so sehr benebelt, schlimmer als jeder hochprozentige Punsch, den wir trinken. Wenn es zum Wichtigsten wird und wir nichts weiter sehen können, dann wird es zu viel. Und das Thema der Predigt ist heute, das Ziel vor Augen zu haben. Ich meine, man konnte es wahrscheinlich schon vorher erahnen, dass es ein Auge sein soll. Das Ziel vor Augen haben. Das ist die erste Predigt in unserer Adventspredigtreihe Vorfreude. Und auf unserer Karte geht es auch immer weiter und da ist heute bei diesem Aussichtsturm, bei diesem Wachturm. Der Advent, Chris hat schon gesagt, das ist eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Vorfreude, der Vorbereitung. Und ich habe heute einen Bibeltext für euch, der auf den ersten Blick gar nichts mit dem Advent zu tun hat. Nämlich Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Und ich wollte mal gucken, aber meine letzte Predigt hat nicht dafür gesorgt, dass mehr Leute mit Bibel da sitzen. Weil wenn ich diesmal einen Fehler machen würde beim Vorlesen, würde es an mir liegen, dann dürftet ihr mich korrigieren. Also Philipper 3, 7 bis 11. Ich lese erstmal aus der Luther-Übersetzung vor und dann nochmal aus einer anderen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und da ich das nur vorgelesen habe, kann man dem nicht folgen. Deswegen will ich es euch nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Ich werde aber mehr Bezug nehmen auf die Luther-Übersetzung, weil das ist einfach der Tonfall, den wir mehr im Ohr haben, weil das mehr die traditionelle ist, das kennen wir eher. Aber ich lese den gleichen Text nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung vor, bis modernere Übersetzung. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Was hat das mit Advent zu tun? Erst Blick, kein Adventstext. Die Kernaussage dieses Bibeltextes ist es, ich erachte alles als Dreck, als Mist, als Abfall, alles außer der Erkenntnis Christi Jesu. Paulus setzt sich im Philipperbrief damit auseinander, dass der Gemeinde in Philippi damals ein Haufen Quatsch erzählt wurde. Es gab in der Gemeinde Philippi, wie allen jungen Gemeinden damals, Juden, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, aber auch einige Heiden, die an Jesus jetzt glauben. Und es waren dort die Griechen. Und die Griechen hatten natürlich keine Ahnung von den ganzen Traditionen und Bräuchen, die die Juden hatten. Sie hatten noch keine Geschichte, keine Vergangenheit mit Gott, auf die sie zurückgreifen konnten. Und deswegen konnten sich so scheinbar richtige, aber schädliche Aussagen und Lehren umso besser verbreiten. In Philippi gab es anscheinend einige, die betonten, wie wichtig es ist, alle jüdischen Traditionen einzuhalten. Also jedes Gebot zu erfüllen und sich beschneiden zu lassen. Um das als Zeichen zu haben, dass man dann zum Volk Gottes gehört. Es war schließlich für jeden Juden ein Privileg, zu diesem Volk, zum Volk Gottes dazuzugehören. Und von den Juden selbst war die Stimmung selten so ein, oh Mist, wir haben so viele bescheuerte Regeln und müssen die alle einhalten und die anderen Völker haben es viel leichter. Das war weniger das Gefühl, was sie dort hatten. Sondern es war mehr eine Identität von, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir sind was Besonderes. Wir sind die Einzigen, die einen Weg zu Yahweh haben. Wir können gerecht durch das Gesetz werden. Kleine Fußnote, die haben natürlich nicht Yahweh gesagt, das ist ja der Name Gottes, den durften die nicht aussprechen. Oder aus Respekt haben sie ihn nicht ausgesprochen, die haben den nur Adonai genannt. Aber die hatten diesen Privilegsgedanken gehabt. Und dieser Privileggedanke, der trat natürlich dann auch in den ersten christlichen Gemeinden auf. Zu den Nichtjuden wurde dann gesagt, ihr müsst dem jüdischen Volk beitreten mit allem, was dazugehört. Das ist richtig und das ist wichtig. Und nur dann könnt ihr zu Gott kommen. Und ich meine, was stimmt, ist, dass die Juden einen großen Vorzug hatten. Sie waren von Gott auserwählt. Und sie hatten einen Weg zu dieser Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit Gottes, nämlich dieses Gesetz. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht und ein Gewinn für jeden Juden. Jude sein stand im Alten Testament für eine wirklich enge Beziehung mit Gott. Und Gott ist dann den Juden begegnet mit Erwählung, er hat sie ausgesucht und mit Gnade. Und die Juden wiederum sind dann Gott begegnet mit Liebe und mit Gehorsam. Aber Paulus, der am Anfang seiner Zeit so ein richtiger jüdischer Eiferer war, der alles erfüllen wollte, alles genau richtig machen wollte, der sagt, im Vergleich zu der Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, ist es alles wie Dreck, wie Mist, wie Müll für mich. Und er meint das nicht, dass die Werke und das Gesetz an sich Dreck sind, sondern im Vergleich zu dieser Erkenntnis sind sie so viel weniger wert. Nicht die Werke und das Gesetz an sich sind für Paulus ein Schaden, wie er es beschreibt, sondern der Versuch, sich dadurch selbst zu rechtfertigen. Allein durch eigenes Tun und Wollen zu versuchen, zu Gott zu kommen, das bezeichnet er als Schaden. Und vor dieser Erkenntnis gibt es nichts, was im Vergleich, also vor dieser Erkenntnis Christi gibt es nichts, was im Vergleich nicht verächtlich wäre. Die alles entscheidende Frage ist also, was ist die Erkenntnis Christi Jesus? Jesu. Jesus ist für, und er ist nicht ich, da müssen wir auf deutsche Grammatik achten. Jesus ist für mich. Jesus ist für mich. Das ist die Erkenntnis. Jesus ist für mich. Er ist da und will eine persönliche Beziehung mit mir. Mir, dem Kleinen, dem es eigentlich nur um sich selbst dreht. Mit Erkenntnis ist hier jetzt nicht so eine Ansammlung von Wissen gemeint, sondern Jesus kennenzulernen. Wir dürfen in Jesus Gott persönlich begegnen. In 2. Korinther 4, Vers 6 steht: Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir dürfen Gott durch Jesus kennenlernen. Jesus, derjenige, der alles hergegeben hat, um herzukommen, zu uns zu kommen und uns nahe zu sein. Derjenige, der Gott mit uns versöhnt hat, der die ganze Arbeit auf sich genommen hat und uns schenken will, was wir nicht leisten konnten. Durch Jesus kennen wir jetzt Gott und er kennt uns. Christus zu gewinnen, so wie es Paulus ausdrückt, das ist ihn kennenzulernen und durch diese Begegnung allem Alten, alles was davor war, einen neuen Wert zu geben. Im Vergleich zu einer Beziehung mit Jesus ist alles andere wertlos. Und von unserer Seite kann da nichts kommen, außer Glauben. Gerechtigkeit kommt von Gott und wird durch Glauben geschenkt. Und Glauben bedeutet, auf Jesus zu vertrauen, ihn immer besser kennenlernen zu wollen und das ganze Leben mit ihm teilen zu wollen. Auch die unangenehmen Teile wie Leiden und Sterben. Die hat Jesus für uns auf sich genommen. Weil wenn wir mit ihm leben und glauben, in guten wie in schlechten Tagen, dann werden wir mit ihm das ewige Leben verbringen. Das ist die Erkenntnis Jesu, die so viel wertvoller ist als alles andere. Jesus ist für uns. Wir dürfen ihn kennenlernen und in eine persönliche Beziehung mit ihm treten. Was hat jetzt dieser Text mit Advent zu tun? Warum reden wir da heute drüber? Warum ist das der Anfang unserer Adventspredigtreihe? Es geht um das Gesamtthema. Es geht um Vorfreude. Für Kinder ist die Adventszeit untrennbar mit Vorfreude verbunden. Sie warten ganz gespannt, dass endlich dieser 24.12. kommt und sie diese Geschenke, die manchmal schon vorher unter dem Weihnachtsbaum liegen, öffnen dürfen. Und ich finde, nichts veranschaulicht diese Vorfreude besser als ein Adventskalender. Wer hat hier einen Adventskalender zu Hause? Und jetzt die traurige Frage, wer hat einen eigenen Adventskalender zu Hause und nicht nur von Kindern? Oh, das sind so viel weniger. Das ist irgendwie so traurig, dass je älter man wird, desto unwahrscheinlicher es ist, dass man einen eigenen Adventskalender hat. Und sich selbst einen zu basteln, ist auch irgendwie traurig. Aber ja, ich finde Adventskalender sehr schön. Ein Adventskalender, das ist für mich so erlebbare Vorfreude. Jeden Tag wird so ein Türchen geöffnet. Und hinter jedem Türchen verbirgt sich eine kleine Überraschung. Sei es ein bisschen Schokolade, sei es ein kleines Bild, sei es ein Bibelvers, sei es was Größeres wie eine kleine Figur, sei es ein Bier. Ich habe regelmäßig mir mit Freunden Bier-Adventskalender geschenkt. Also Adventskalender gibt es ja unglaublich viele verschiedene Formen. Und man öffnet jeden Tag so ein Türchen oder so ein kleines Päckchen. Und man kann es kaum erwarten, bis das nächste Türchen kommt und bis man die nächsten 23 dann öffnen darf. Da muss man bei ganz kleinen Kindern aufpassen, dass sie nicht am ersten Tag alle öffnen. Aber es kommt gar nicht so darauf an, was hinter jeder einzelnen Tür ist, sondern diese Erwartung und das Öffnen. Das ist es, was diese Freude, diese Vorfreude ausmacht, auf die man sich dann jeden Morgen freut und darauf hinfiebert, es dann aufmachen zu dürfen. Und das ist es auch, was Paulus beschreibt. Er hat dieses Ziel ganz fest vor Augen. Er will Jesus immer besser kennenlernen und nach der Auferstehung der Toten in Ewigkeit bei ihm sein. Er will Jesus kennenlernen und in Beziehung mit ihm leben. Er freut sich auf Jesus und das, was kommen wird. Und er will gar nichts anderes mehr sehen und gar nichts anderes mehr haben als ihn. Das, was vorher war, diese ganzen Prioritäten, die Regeln, die Traditionen, die Gesetze, all das, was vorher sein Leben bestimmt hat, das waren seine früheren Ziele. Und das war alles, was er damals vor Augen hatte. Jetzt hat er ein neues Ziel vor Augen, was das Alte wertlos erscheinen lässt. Nicht, was wir schon hatten. Jesus ist für mich. Jetzt muss ich aufpassen, keine Rechtschreibfehler zu machen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das macht nichts. Das wäre erst ein anderes Wort geworden. Das wäre erst geboren gewesen. Jesus ist für uns gestorben. Und eigentlich wäre zuerst geboren gewesen. Ja, wie machst du das jetzt? Ja, da stimmen die Striche nicht ganz. Er ist für uns geboren. Ja, das kann man jetzt nicht mehr so gut lesen, Entschuldigung. Und als letztes, er ist für uns und er ist für uns auferstanden. Ich hoffe, man kann es noch irgendwie erkennen. Er ist für uns geboren, gestorben, auferstanden. Er ist auf die Welt gekommen zu uns. Er hat sich für uns hingegeben. Und er ist von den Toten auferstanden und nimmt uns mit hin zu seinem Vater. Wir können uns schon jetzt auf Weihnachten freuen, wenn wir wieder neu daran denken wollen, dass das größte Geschenk auf die Erde kam. Wir haben Anteil an ihm. Wir dürfen ein Leben mit ihm teilen. Ihn erkennen. Das bedeutet, Anteil haben an dieser Kraft, die von Jesu Wirken und seiner Auferstehung auf die gesamte Welt ausgeht. Gemeinschaft mit ihm haben, auch im Leiden. Und schließlich auch eine Hoffnung auf die Auferstehung der Toten haben, das ewige Leben bei und mit Gott. Anteil haben an dem ganzen Christus. Immer mehr seine Haltung übernehmen, ihn zu unserer Identität machen. Das ist das Ziel, was Paulus vor Augen hat. Und das ist das Ziel, was ich vor Augen haben will. Wie nutze ich jetzt meine Adventszeit? Was möchte ich machen? Die Adventszeit ist ja oft, auch zumindest so genannt, eine Zeit der Besinnlichkeit oder wird als eine Zeit der Besinnlichkeit gesucht. Das Problem ist, dass wir dafür keine Zeit haben. Für diese Besinnlichkeit. Wir haben zu viele andere Dinge, die unser Blickfeld verdecken, die direkt scheinbar vor Augen sind. Eigentlich sollten wir ein ganz anderes Ding vor Augen haben, ganz andere Sache im Fokus haben. Wer erinnert sich noch an den ersten Satz, den ich in der Predigt gesagt habe? Da habe ich gesagt, im Dezember nehme ich mir nichts vor. Im Dezember mache ich keine zusätzlichen Termine aus. Am Anfang habe ich das als Zitat gesagt, um auszudrücken, oder als Zitat als Entschuldigung, mit dem ich ausdrücken meine, Dezember ist eh schon zu voll, da passt nichts mehr rein. Aber was, wenn wir das versuchen? Also zu sagen, im Dezember nehme ich mir nichts vor. Das ist utopisch, weil die Termine sind schon ausgemacht. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, dass viele von den Sachen, mit denen wir unseren Dezember anfüllen, auch gut sind und schön sind. Aber was, wenn wir sagen können, im Dezember nehme ich mir nichts so fest vor, wie das Ziel, Jesus im Blick zu haben. Das, was diese Erkenntnis ist. Also wirkliche Hingabe zu haben für den, der für mich ist. Mein Ziel ist es, Jesus im Advent immer besser kennenzulernen. Und das kann man auch machen, wenn man schon 80 Jahre lang Jesus kennt. Wenn ihr dieses Ziel vor Augen habt, steht euch ein ziemlich gesegneter Advent bevor. Und eure Vorfreude, die kann gar nicht mehr größer werden. Amen.